Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Tom Westerholt ist hier. Herzliches Hallo zum neuen Ab 21 Podcast. Dieses Mal waren wir im Knast. Also nicht wirklich, aber wir waren nah dran. Dominik Forster war bei uns zu Gast. 2,5 Jahre hat er gesessen wegen massivem Drogenmissbrauch und Dealerei. Seine Erlebnisse hat er mittlerweile in Büchern veröffentlicht. Seine Zeit im Bau war die reine Hölle. Dann haben wir mit Christine Lange gesprochen, einer Psychotherapeutin und ehemaligen Gefängnispsychologin, die zum Beispiel Gutachten über Häftlinge erstellt hat, ob die nun Freigang kriegen oder nicht. Ein Beruf mit ultra viel Verantwortung. Außerdem hatten wir noch Shaughnessy Ashdown zu Gast. Er geht seit Jahren freiwillig ins Gefängnis, ehrenamtlich, als sogenannter Vollzugshelfer, ein Ansprechpartner für Insassen in vielerlei Hinsicht. Ganz verschiedene Blickwinkel also auf ein Leben hinter Gittern und hohen Mauern. Traut euch rein in unsere Deutschlandfunk Nova Gruppenzelle zum Ab 21 Podcast.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist genau eben das, was niemand von uns jemals in seinem Leben erleben möchte. Man befindet sich vor Gericht, man muss aufstehen, die Urteilsverkündung kommt. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil, hört man den Richter vielleicht noch sagen, bevor einem der Puls so laut in den Kopf hämmert, dass man gar nichts mehr hört und dann passiert's. Kein Freispruch, keine Bewährung, sondern Haftstrafe. 2,5 Jahre Knast. Dominik Forster ist das passiert, als er 21 war. Er war schwer auf Crystal Meth unterwegs und hat auch selbst gedealt, vor allem Speed. Mit 1,5 Kilo davon haben sie ihn damals vor 9 Jahren gepackt und dafür kam er ins Gefängnis. Gerade Anfang 20, Junkie, mit nicht der geringsten Ahnung, was da auf ihn zukommen würde. Und heute ist er bei uns. Dominik, als du damals im Knast warst, selber auf Droge, wie bist denn du da an Stoff gekommen?
Also im Knast bin ich gar nicht an Drogen gekommen, wobei das natürlich möglich ist. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass im Knast dir die Drogen hinterhergeworfen werden, so wie es ja einige Menschen glauben. Im Gefängnis, vor allem im Jugendknast, da gibt es eben nur Opfer oder Täter. Du kriegst aber nur Drogen, wenn du zu den Coolen gehörst.
Mhm.
Und ich war nicht der Coole. Also auf Droge, vor allem auf Crystal, was ja sehr selbstbewusstseinssteigernd wirkt,
ja,
war ich natürlich der coole Dealer, der in der Disco irgendwie abgegangen ist und mit Party und Goldketten und so. Im Gefängnis hatte ich aber richtig massive Probleme, weil da halt ja schon die harten Jungs sitzen und ich war definitiv keiner davon.
Wie ist das dann im Knast mit der oft genannten eigenen Währung, die es da gibt, diesem Wirtschaftskreislauf innerhalb des Knasts? Man geht immer davon aus, dass Zigaretten, das Kippen irgendwie so die starke Währung sind. Wie läuft das da?
Also es gibt eine Währung. Zigaretten oder Tabak ist da schon so ein Hauptbestandteil. Was ich persönlich erfahren habe, ist, man kann davon ausgehen, wenn du irgendetwas hast, was die anderen haben wollen, dann hast du richtig Probleme. Also zum Beispiel darfst du ab einer gewissen Zeit, darfst du dir Turnschuhe bestellen oder die dürfen deine Eltern mitbringen, damit du halt damit Sport machen kannst.
Ja.
Jetzt, wenn du aber, sag ich mal, in Haft, also alle haben Haftkleidung an und du hast dann Nike Air Max an,
ja,
dann wollen die natürlich alle haben und dann geht's halt richtig ab, dann kriegst du richtig Ärger. Die nehmen dir das weg, erpressen dich. Oder, was ich auch mitbekommen habe, ist, die kommen in deine Zelle und sagen, hey Bruder, spielst du mit uns Poker? Natürlich kannst du nicht Nein sagen, also du darfst denen keine Abfuhr geben und dann spielst du mit denen. So, du sitzt dann mit 8 Leuten an dem Tisch und gewinnst die erste Runde, weil es natürlich ein abgekartetes Spiel ist.
Hm.
So, du gewinnst die erste Runde und dann sagen die anderen, komm Bruder, spiel weiter, solange bis du alles verloren hast. Und du musst natürlich immer weiterspielen und irgendwann hast du Schulden bei denen, die du dann halt abarbeiten musst.
Du hast gesagt, gerade im Jugendknast sind es eigentlich so 2 Kategorien. Du gehörst entweder zu den Tätern oder du gehörst zu den Opfern. Und du warst eher der Opfertyp im Knast. Welche Chance hast du denn in dieser Rolle dann überhaupt, da wieder rauszukommen? Oder ist das ein Stempel, den du einmal kriegst und den du dann behältst?
Den Stempel behältst du auf jeden Fall. Also ich war 4-mal Erwachsenenhaft, bevor ich dann in Jugendhaft kam. Also ich wurde sehr viel rumverschubt, nennt man das.
Ja.
Und ja, im Erwachsenenknast, also wenn du da keinen auf dicke Hose machst, dann kommst du relativ gut durch. Musst dich halt an die Regeln halten und wenn ein, zwei Meter großer Zellenkollege sagt, du putzt jetzt das Klo, dann putzt du das halt. Das war es aber erstmal. Ja, im Jugendknast, da war es so, da haben alle gesagt, also im Erwachsenenknast haben alle gesagt, wenn du da hinkommst, der Erste, der dich anmacht, hau dem direkt in die Fresse. Damit die anderen sehen, du lässt es nicht mit dir machen. So, und mein erster Hofgang, also ich habe mir extra eine Glatze geschnitten, um möglichst brutal auszusehen. Ich bin in den Hofgang rein und die Leute riechen das da. Also die haben mich mit ihren Blicken durchlöchert quasi und ich hatte keine Chance. Also ich habe beim ersten Hofgang, ich war 5 Minuten unter den anderen Gefangenen und die wussten gleich, dass ich keiner von denen bin. Und die kamen dann jeden Tag und wollten irgendwas von mir. Ja, musste mich auch oft schlagen. Also eine ja gängige Methode, sich zu verteidigen, ist es quasi, wenn du eine Thunfischdose in einen Socken reintust und dann damit halt so hart wie möglich zuschlägst. Machst du das nicht, machen die es mit dir.
Gibt es Freunde im Knast, also so echte, findet man die oder sind das maximal Zweckgemeinschaften oder irgendwelche Nicht-Angriffspakte, die man da abschließt? Oder findet man auch wirklich Freunde im Gefängnis?
Also ich habe niemanden jetzt aus der Haftzeit, also ich habe zu niemandem Kontakt oder würde niemanden da als Freund bezeichnen. Wenn man aber reinkommt, dann ist es schon so, dass du ja auf dein direktes Spiegelbild triffst. Also ich wurde jetzt verurteilt wegen Drogen. In der Haftzeit hat mich meine damalige Freundin verlassen. Meine Kumpels haben mich hängen lassen. Ich wurde verraten und lauter so Zeug. Und genau das ist ja den anderen Inhaftierten auch passiert. Also du verstehst dich quasi mit denen so gut, dass du direkt ins Pläne-Schmieden gerätst. Also Haft ist ja normalerweise dafür da, dass du über deine Straftat nachdenkst. Und das passiert aber nicht. Also entweder es gibt pure Gewalt oder du triffst auf dein direktes Spiegelbild, mit denen du direkt weitermachst. Also ich war 3 Wochen in U-Haft und hatte einen neuen Plan. Ich habe dann Leute gekannt, die Crystal herstellen, die es kaufen, die es transportieren. Einer hat sogar gesagt, er kann Leute aus dem Weg schaffen. Er kennt Organhändler in Tschechien. Er kennt eine Metzgerei, die kuttern Leute in die Wurst rein, falls es mal Stress gibt. Also so. Ist wie so eine Verbrecherschule. Und der Film Blow mit Johnny Depp, den ja einige kennen sollten, der beschreibt ja ganz klar, du kommst mit einem Vorkenntnis in Cannabis ins Gefängnis rein und kommst dann als Doktor im Kokain wieder raus.
Ja.
Und genauso ist es auch.
Dominik Forster ist bei uns heute Abend im Nova-Knast. Unsere Tür hier ist aber nur zum Spaß hinter uns ins Schloss gefallen. Wir gucken uns hier nur um und staunen. Dominik kam dagegen vor 9 Jahren wirklich ins Gefängnis und dann auch noch als sogenannter 31er. Dominik, was heißt das?
31er bedeutet quasi, dass ich mein Lebensgeständnis gemacht habe. Also ich habe jemanden verraten. So, es hat so angefangen, also während der Drogendealer-Zeit, also wenn alles super läuft, wenn Kohle da ist, sind deine sogenannten Freunde da, alle feiern das, alle schwören sich, Bruder, wir stehen bis in den Tod, keiner zinkt und bla, bla, bla. Dann in U-Haft, also ich habe 10 bis 14 Tage Verhör gehabt von der Kripo aus.
Ja.
Und ich habe die ersten 10 Tage dicht gehalten, habe nichts gesagt oder habe halt irgendeinen Schwachsinn erzählt. Und dann gibt es ja aber Akteneinsicht und quasi alle meine Freunde, die damit beteiligt waren, haben alle ausgepackt. Und dann... ja, war für mich klar, es gibt keine Freundschaft, jeder denkt nur an sich und dann habe ich natürlich auch meine Aussage gemacht.
Wir erklären das kurz, 31er, das geht zurück auf den Paragraph 31 des Betäubungsmittelgesetzes, wird umgangssprachlich auch Judas-Paragraph sogar genannt. Wir kennen das aus dem Film vielleicht so als Kronzeugenregelung, also man kriegt dann so ein Angebot von der Staatsanwaltschaft, die sagt, also wenn du uns noch 3, 4 weitere Dealer lieferst, übersetze ich jetzt mal frei, dann könnte sich das positiv auf deine Haftzeit auswirken. Dieses Angebot hast du auch gekriegt dann?
Genau, das habe ich auch bekommen, dieses Angebot. Also dazu muss man sagen, es stand nicht die 2 Kilo Speed im Raum, sondern es stand gewerbsmäßige Bandenkriminalität mit organisiertem Drogenhandel drauf, weil ich quasi eine Art mobilen Untergrund-Grow-Keller machen wollte. Also so eine Art Breaking Bad, nur mit Gras halt.
Ich hätte es beinahe gesagt, ja.
Und da stand dann 9 Jahre Freiheitsstrafe auf dem Spiel. Und wenn es um 9 Jahre Haft geht, also und alle meine Kumpels mich verraten haben, dann habe ich natürlich auch meine Aussage gemacht. Dann hieß es einfach jeder für sich.
Jetzt stelle ich mir das so vor, du hast dann deinen Prozess, du hast die Verurteilung, du hast diese 2,5 Jahre bekommen. Wie stellst du das an, dass im Knast keiner rauskriegt, dass du ein 31er bist? Denn ich denke, wenn das rauskommt, das ist wahrscheinlich so ungefähr das Schlimmste, was einem passieren kann, oder?
Genau, dann gibt es richtig Probleme. Also diese ganze Story, die gibt es natürlich in meiner Biografie zum Nachlesen. Kristallklar heißt das Ganze. Mhm. Ein ganz schlimmes Erlebnis war es aber. Also ich habe Tage mit mir gerungen, ob ich jetzt meine Aussage machen soll oder nicht und was da passiert. Und von außen haben die Leute schon an die Tür gehämmert immer, ey Forster, wieso redest du die ganze Zeit mit der Kripo? Du wirst die ganze Zeit verhört, du zinkst doch, was ist da los? Also so richtig Action. So, und ich habe den Druck nicht mehr standgehalten und habe da meine Aussage gemacht, habe aber mit den Kriminalpolizisten vereinbart, bitte lasst mich hier auf dem Gang, in dem Fall war es Bayreuth, lasst mich da, ich komme da gut zurecht. Hm. Die haben gesagt, ja, ja, klar, machen wir. Das war ein Freitag und am Montag hat sich die Zellentür geöffnet und ich wurde verlegt, natürlich.
Ja.
Und dann hätte ich nach Bamberg kommen sollen, die haben aber Bamberg und Amberg verwechselt, also kam ich nach Amberg. Und kam auf den Gang, wo der, gegen den ich meine Aussage gemacht habe, der Hausarbeiter war.
Ach du Scheiße.
Also ein Fehler, ein Justizfehler. Das hätte nicht passieren dürfen, es ist aber passiert. Und wer und er schreit, Paragraph 31 ist da, Jungs, rastet aus. Und alle, der komplette Gang hat gegen die Türen geklopft, hat richtig gewummert. Die haben geschrien, du scheiß Zinker, wir bringen dich um, wir vergewaltigen dich. Und dem Schließer habe ich gesagt, ey, Sie sehen doch, was hier los ist, bitte helfen Sie mir. Und der hat mir nur seinen Schlüssel in den Rücken gestochen und hat gesagt, die machen nur Spaß.
Wie bist du aus der Nummer wieder rausgekommen?
Also, Gefängnis war für mich so schlimm. Das muss ich nochmal dazu sagen. Man denkt irgendwie, naja, Gefängnis ist natürlich knallhart, irgendwie der härteste Ort der Welt, aber man kommt da schon gut durch, weil man selber ist ja irgendwie der Pimp und der Coole. So ist es null. Ich hatte jeden Tag Panik, mir war jeden Tag kurz übel, ich hätte mir vor Angst jeden Tag fast in die Hose geschissen. Es ist 24 Stunden Panik gewesen und ich habe das Ganze nicht mehr ausgehalten. Also ich habe auch überlegt, wie ich mich jetzt am besten und am schnellsten umbringe, weil helfen tut dir eh keiner und du kommst da auch nicht vorzeitig raus.
Jetzt soll einen eine Gefängnisstrafe in allererster Linie ja resozialisieren oder zumindest zur Resozialisierung beitragen. Man soll Zeit bekommen, über das nachzudenken, was man getan hat. Hat dir die Zeit im Gefängnis irgendwas gebracht?
Die Zeit im Gefängnis hat mir eine posttraumatische Belastungsstörung gebracht. Ich habe Panikattacken heute noch, Depressionen, habe jeden Tag Panikzustände. Das hat mir das Ganze gebracht.
Erzähl uns von dem Gefühl, wie es ist, da dann wieder rauszukommen, nach 2,5 Jahren.
So im Gefängnis haben sie mir gesagt, wenn du wieder rauskommst und nicht mehr kriminell wirst, dann stehen dir alle Türen offen. Du kannst tun und lassen, was du willst. Die Welt empfängt dich mit offenen Armen. So, und das ist natürlich nicht so. Mit Vorstrafe kriegst du keinen Job, mit Schufa kriegst du keine Wohnung. Wenn du keine Wohnung hast, kannst du kein Hartz IV beantragen. Und wenn du kein Hartz IV hast, sitzt du auf der Straße. Und das Einzige, was du tun kannst, um zu überleben, ist im Prinzip wieder kriminell zu werden.
Du bist 30 Jahre alt jetzt. Ja. Bist du clean heute?
Ich bin seit 8 Jahren clean und seit 5 Jahren trocken und gehe da straight meinen Weg. Denn ja, meine Haupttätigkeit ist es, quasi in Schulen zu gehen und Drogenpräventionsunterricht zu halten.
Ja.
Hauptbestandteil auch dieser Aufklärung ist eben den Leuten zu sagen, dass Drogen erstmal wahnsinnig toll sind. Wären Drogen nicht toll, dann wird es ja auch keiner nehmen. Und wenn es keiner nehmen würde, hätten wir überraschenderweise auch gar kein Problem damit.
Ein Wahnsinns-Teufelskreislauf, aus dem du letzten Endes rausgekommen bist. Dafür wirklich großen Respekt. Dominik Forster, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für das, was du jetzt nach der Gefängniszeit tust, dass du hilfst, Menschen vor dem zu bewahren, was dir passiert ist. 2 Bücher hast du geschrieben, Vorträge gibst du. Dominik Forster, unser Gast heute Abend. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Im Knast, das ist unser Thema heute Abend bei Deutschlandfunk Nova, gibt es 2 Arten von Menschen letzten Endes. Auf der einen Seite die, die zu einer Haftstrafe verurteilt wurden, die da reingekommen sind und dann da so lange warten müssen, bis ihnen jemand anderes die Tür wieder aufschließt. Auf der anderen Seite gibt es die, die da jeden Morgen hinfahren und jeden Abend wieder nach Hause fahren, weil sie dort arbeiten. Justizvollzugsbeamte zum Beispiel oder Gefängnispsychologen. Das sind die, die unter anderem auch ihr Go geben oder ihr Veto einlegen, wenn es um Freigang geht. Wer darf überhaupt raus? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen und wie oft? Christine Lange ist niedergelassene Psychotherapeutin in Berlin und hat genau diesen Job einige Jahre lang in einem Berliner Gefängnis gemacht. Christine, warum hast du dich damals entschieden, im Gefängnis zu arbeiten? Was hat dich daran gereizt?
Ich wollte für eine Zeit mal mit Inhaftierten zu tun haben und die Stelle, die ich besetzt habe, war eine sogenannte Stabsstelle. Das heißt, jemand aus dem Knast gab mir den Stab und sagte, wir haben hier einen Gewalt- oder Sexualstraftäter, der Behandlung braucht vielleicht, auch außerhalb des Knastes, können wir den rauslassen. Das war meine Hauptaufgabe. Und ich fand es interessant, mal für eine Weile mit Menschen zu tun zu haben, die wirklich hochkriminell sind, um auch zu verstehen, wie wird denn jemand so?
Mhm. Was war der erste Eindruck von diesem neuen Arbeitsplatz, als du quasi zum ersten Mal zum Arbeiten in den Knast gegangen bist?
Furchtbar aufregend. Man kommt also rein, kriegt ein riesiges Schlüsselbund mit so doppelbärtigen Schlüsseln und schließt sich einfach alle 5 Meter eine Tür weiter, im Gegensatz zu den Inhaftierten, die diese Schlüssel einfach nicht haben. Und das macht einem für den Moment schon so klar, wo man einfach ist. Also, dass man in einem Bereich ist, der wirklich abgeschlossen ist und wo man mit dem Privileg eines Schlüssels zwar sich bewegen kann, aber wo man ohne Schlüssel einfach hochgradig aufgeschmissen ist.
Jetzt bist du da morgens rein mit deinem riesen Knäuel von doppelbärtigen Schlüsseln und hast dir all diese Türen aufgeschlossen bis zu deinem Arbeitsplatz. Wie hat dann so ein Arbeitstag im Gefängnis ausgesehen?
Ich hatte, das fand ich beängstigend am Anfang, ein Büro ziemlich am Ende vom Knast. Und das war auch abgetrennt mit einem großen Gitter, also mit einer Tür natürlich drin, für die ich ja einen Schlüssel hatte. Aber dahinter war schon die Station, also im Knast spricht man auch von Stationen wie im Krankenhaus. Mhm. Und da waren oft Inhaftierte in Gruppen, die natürlich irgendwie darauf reagiert haben, dass ich da als Frau und als Psychologin durch den Knast gewandert bin und die irgendwelche Fragen an mich hatten. Und meine Aufgabe bestand darin, für eine sogenannte Vollzugsplankonferenz, auf die jeder Gefangene Anspruch hat und wo besprochen wird, welche Behandlungspläne umgesetzt werden sollten, Prognosen zu erstellen. Diagnosen und Prognosen. Alle Inhaftierten, kann man sich vorstellen, wollen raus. Und die Gewalt- und Sexualstraftäter kann man natürlich nicht ohne weiteres rauslassen, weil wenn man sich da irrt und man lässt einen raus, der den Ausgang dazu nutzt, Straftaten zu begehen, dann kann man sich die Karten legen.
Absolut.
Und steht vielleicht sogar am nächsten Tag in der Bild-Zeitung.
Lass uns mal gemeinsam an diesen Arbeitsplatz gehen. Du bist dann da in einem Büro. Und da kommt dann ein Häftling rein zu dir. Was
Nein,
passiert
ich hole
dann?
Ihn.
Du holst ihn
ich
ab.
Ich hole ihn.
Okay.
Mhm. Also ich hole ihn. Ich habe einen Auftrag bekommen. Ein Gefangener Nummer X wird dann und dann eine Vollzugsplankonferenz stattfinden. Es gibt einen Haufen Akten zu seinen Straftaten, die habe ich dann gelesen. Und dann führe ich explorierende Gespräche mit dem Inhaftierten und mache mir eben selbst ein Bild. Mhm. Mache mit dem die Lebensgeschichte, bespreche die mit dem und schreibe dann ein Gutachten, eine Art Gutachten, was der Vollzugsplankonferenz dann vorliegt zu dem Tag, wo entschieden wird, was mit dem weiter passiert. Dann sitzt eine große Runde zusammen mit allen, die an dem Inhaftierten beteiligt sind. Und wenn alle einen guten Eindruck haben und der Psychologe den nicht teilt und sagt nein, dann wird der Inhaftierte auch nicht rausgelassen. Das macht keiner. Da übernimmt keiner die Verantwortung.
Jetzt weiß derjenige, der da zu dir muss, zu diesem Termin, weiß ja, wie sehr du Zünglein an der Waage sein kannst in diesem Job. Mhm. In welchen Situationen wird sowas dann auch mal brenzlig?
Also die haben natürlich alle ein Interesse daran, sich gut zu stellen und sich gut zu verkaufen in den Gesprächen. Aber es gibt eine Akte und manchmal kann man das nicht zusammenkriegen, was in der Akte steht und was man selbst für einen Eindruck von dem Menschen hat. Würde man dem in einen anderen Kontext begegnen, würde man nicht denken, dass man Sexualstraftäter vor sich hat. So gut können die sich oft verkaufen. Und dann geht es eben darum, auch konfrontierend zu sein und ihn mit seinen Straftaten. Die meisten Gefangenen versuchen zu beschönigen, zu erklären, anders zu interpretieren, als es in den Akten steht. Und wenn man da nicht mitgeht, dann kann man schon die Erfahrung machen, dass es viele Gefangene eben eine kurze Lunte haben. Also die Frustrationstoleranz ist oft nicht sehr hoch. Und dann, ja, kann man, also ich habe Termine gehabt, wo Inhaftierte laut brüllend oder am Schreibtisch schüttelnd und aufspringenderweise, also manches war schon auch beängstigend, so ein Stück auf mich zugekommen sind. Aber irgendwie haben sie sich wieder gefangen. Also ich glaube, man muss dann irgendwie cool bleiben und ihnen in die Augen gucken und keine Angst zeigen. Und das Wissen, dass man einen Notfallknopf hat, den hat man eben im Büro, hilft einfach auch ein bisschen. Wobei, bis jemand kommt, vergehen bestimmt 2-3 Minuten, da kann natürlich eine Menge passiert sein.
Christine Lange ist hier und sie hat wirklich lange als Gefängnispsychologin gearbeitet und musste Gewaltstraftäter beurteilen. Auf deren potenzielle Gefahr hin, die eben noch von denen ausgeht oder möglicherweise nicht mehr. Ein Irrsinnsdruck, vor allem, wenn man in dieser Position ja permanent Gefahr läuft, irgendwann mal die falsche Entscheidung zu treffen, oder?
Ja, natürlich. Also falsche Entscheidungen können fatal sein. Eine der Vorgängerinnen von mir hat, der ist das passiert, die hat jemanden gelockert, der dann auf dem Weg in seinen ersten Ausgang eine Tankstelle überfallen und jemand umgebracht hat. Und dann ist es natürlich einfach eine unheimlich schwierige Situation, diesen Job auch weiterzuführen. Und also wahrscheinlich für den ganzen Knast ist es eine schwierige Entscheidung, wie damit dann umgegangen werden kann. Ich habe das vielleicht vergleichsweise einfach gelöst. Also wenn ich nicht sicher war, dann habe ich Nein gesagt. Mhm. Und dann muss man auch damit rechnen, dass man höchst frustrierte Inhaftierte hat, die aus ihrer Situation sich natürlich unheimlich viel Mühe gegeben haben, zu erreichen, gelockert zu werden. Oft sind dann ja erste Lockerungsschritte auch gebunden an Therapien, die außerhalb stattfinden, weiß ich, Antigewalttraining oder sowas. Und so verkaufen die das auch, dass ihre Motivation darin besteht, dass sie natürlich an sich arbeiten wollen und das Antigewalttraining nun mal außerhalb des Knasts stattfindet, ne? Ja, also ich bin oft meinem Gefühl gefolgt und habe im Zweifelsfalle Nein gesagt und hatte das Gefühl, dass ich zumindest insoweit gut damit gefahren bin, dass da, wo ich was zu verantworten hatte, wirklich nie was wirklich Schlimmes passiert ist.
Wie ist das mit dem sich Gedanken drüber machen, ob man in dem einen oder anderen Fall vielleicht mal eine falsche Entscheidung getroffen hat, ohne dass es gleich solche Ausmaße annimmt wie bei deiner Vorgängerin? Oder ist das was in diesem Job, was du mit dem wieder dich rausschließen durch die 20 Türen auch im Gefängnis lassen musst?
Das ist natürlich immer das Ziel, es im Gefängnis zu lassen, weil es ja nicht hilft, es mit außerhalb des Gefängnisses mit nach Hause zu nehmen. Aber das gelingt nicht immer. Also ich erinnere mich an einen Fall, da hat mich ein Inhaftierter tatsächlich auch sehr bewegt, ihn zu lockern. Der hatte eine schwierige Ehesituation und auch Familiensituation. Und es gab aber noch eine Chance, dass sich das vielleicht auch kitten lässt. Und er hatte ganz viel Therapiemotivation, so schien mir. Aber er ist dann eben dabei erwischt worden, wie er Drogen in den Knast geschmuggelt hat. Und das fand ich hochgradig frustrierend. Und also da muss man sich einfach selber fragen, was hat man hier übersehen? Das Mitgefühl mit Inhaftierten hilft einfach nicht weiter. Davon unterscheiden sich übrigens Knastpsychologen sehr von Ehrenamtlichen oder auch von Pfarrern, ja, die in dem Knast arbeiten. Wir haben ja auch berufsgruppenübergreifend miteinander zu tun gehabt. Aber nur wenn man Verantwortung hat, muss man natürlich auch manchmal auch harte Positionen einnehmen. Und das muss jemand anderes nicht, der keine Verantwortung hat. Der kann sich sehr gut auf die Seite des Inhaftierten stellen und dessen Bedürfnisse und Notwendigkeiten klar machen. Aber wenn es schief geht, trägt er eben auch die Verantwortung nicht.
Das stelle ich mir irre schwer vor, da so eine Art Kriterienkatalog zu haben, nachdem man irgendwie arbeitet, zu versuchen, das Subjektive auszublenden und rein objektiv. Weil ihr könnt ja dann nichts anderes machen, als euch an Fakten zu orientieren, die zu diesem Fall, zu dieser Person vorliegen.
Ja, man muss auch gucken, also was ist so mit der Lebensgeschichte des Inhaftierten, also was ist da passiert. Man kann natürlich auch aus den Akten schließen, inwiefern jemand auch vertrauenswürdig sein kann oder sich auch schon vertrauenswürdig erwiesen hat. Viele Inhaftierte sind ja nicht das erste Mal im Knast. Die andere Seite der Geschichte ist ja, man kann sie ja auch nicht im Knast lassen, bis sie dann entlassen sind. Ja, ein Knast hat ja einen Resozialisierungsauftrag, ja, und Schuld und Sühne ist ja nicht mehr das Mittel der Wahl, um mit Kriminellen umzugehen. Das ist natürlich auch immer eine Abwägung. Also jemand hat natürlich auch eine Chance verdient, oft, ja, bevor er den Knast verlässt, erste Schritte vor die Tür zu machen, um einfach auch zu sehen, was ist eigentlich noch los so in der Welt? Also was ist mit seiner Familie? Ne? Was ist mit seinen Freunden? Und manchmal bei Inhaftierten, die lange, lange gesessen haben, auch wie ist die Welt da draußen denn inzwischen geworden?
Wir haben eingangs gesagt, Christine, dass du diesen Job einige Jahre lang gemacht hast, ihn also heute nicht mehr machst. Was waren die Gründe dafür, da wieder rauszugehen? Hatte das auch was mit dem Druck zu tun, der auf diesen Entscheidungen lastet, auf dieser Verantwortung, die du speziell in diesem Teil deines Berufsfelds zu übernehmen hattest?
Nein, eigentlich nicht. Ich hatte keinen psychotherapeutischen Auftrag im Knast. Ich hatte einen diagnostischen Auftrag und prognostischen Auftrag. Und mein Ziel war immer, Analytikerin zu werden und in die Niederlassung zu gehen. Und das habe ich parallel eben weiterverfolgt. Ich finde, dass man so, wenn man Knastpsychologin oder Psychologe ist, wirklich auch viel Ausdauer braucht, um so, gerade was du sagst, also mit diesem ganzen Druck auch leben zu können. Und da habe ich auch im Laufe der Jahre gemerkt, dass mir da die Motivation zu fehlt.
Ein weiterer sehr spannender Blick aus unserem Nova-Knast raus, rein ins echte Knastleben. Vielen Dank, Christine, für den Besuch.
Danke, Tom, hat mir Spaß gemacht.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Wir können alle zusammen echt froh sein, dass das heute Abend hier bei uns nur der Nova-Knast ist und wir nur ein paar Blicke und Blickwinkel hinter die Gitter und hinter die hohen Mauern werfen. Es gibt aber auch Leute, die gehen da ganz freiwillig rein in den Knast, obwohl es nicht ihr Job ist und obwohl sie auch nicht wegen irgendetwas verurteilt worden sind. Freiwillige, ehrenamtliche Vollzugshelfer, und so einen lernen wir jetzt kennen, kommt aus Berlin und arbeitet normalerweise in einem Verlag. Und in seiner Freizeit betreut er Gefängnisinsassen. Shaughnessy, aktuell betreust du zwei Häftlinge. Wofür sind die verurteilt worden?
Da möchte ich nicht zu viele Details geben, aber sie waren Gewaltdelikte. Der eine hat leider jemanden umgebracht und der andere hat jemanden schwer verletzt.
Wenn du diesen Background kennst von diesen Leuten, wie begegnest du denen? Ist da automatisch eine gewisse Vorsicht da, vielleicht auch eine gewisse Form von Angst, oder kannst du dir da jede Form von Offenheit leisten?
Das ist unterschiedlich. Es kommt darauf an, wen dir gegenüber sitzt. Bei meinen beiden wäre für mich nicht vorstellbar, dass sie das mit mir machen würden. Mhm. Ich kann mir wirklich keine Umstände ausdenken, wo das passieren würde. Vor allem bei dem einen, der hat wirklich nur einmal einen Fehler gemacht.
Ja.
Und es ist auch wichtig, dass man eben nicht, finde ich, nicht den Tat immer im Kopf hat. Denn es ist Jahre her und der Mensch ist nicht sein Tat. Es ist, wirst du so an deinen schlimmsten Tat beurteilt werden, weißt du? Es ist, wir beschäftigen uns mit dem Jetzt vor allem. Und es gibt auch Probleme im Jetzt, mit denen wir uns beschäftigen.
Ja. Was sind das für Themen, ohne dass du da jetzt ins Detail gehen sollst, über die ihr redet? So, reden oder möchten diese Menschen eher immer wieder über die Tat reden, über den Grund, warum sie im Gefängnis sitzen? Sind es eher Themen, die in die Zukunft gehen für die Zeit danach, oder sind es ganz andere Themen, die Sie beschäftigen?
Also so bei meinen beiden, wir reden darüber, wenn es relevant ist. Ja, Zukunftsängste sind sehr relevant. Sie haben Angst, niemals eine Wohnung zu finden, niemals wieder gesellschaftsfähig zu sein. Bei dem einen, und es ist leider typisch mit Häftlingen, die Vollzugshelfer haben, er hat keine Kontakte draußen, er hat keine Freunde mehr. Also wegen seiner Tat, so seine Familie und seine Freunde haben ihn abgeschworen. Und dann ist er ganz allein, wenn er rauskommt. Kriegt er Arbeit, kriegt er eine Wohnung? Hat er dann nur Ex-Häftlinge in seiner Umgebung? Wird er wieder straffällig? Also nicht bei meinen beiden, aber das ist grundsätzlich ein Thema. So. Und dann so die Probleme im Jetzt sind wirklich so, wie man mit den anderen Häftlingen umgeht, wenn es dabei wirklich sehr, ja, sehr unberechenbare, sehr, manchmal sehr unangenehme Menschen gibt, die man tierisch auf den Keks geht. Probleme bei der Arbeit. Sie arbeiten alle.
Ja.
Oder sie gehen in die Schule. Also ich habe beide Typen. Und so da bei der Arbeit, das ist manchmal sehr herausfordernd.
Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du für diese Menschen zu einer sehr wichtigen Bezugsperson wirst in dieser Zeit. Hast du irgendeinen Einfluss darauf, wie lange du diese Leute betreuen kannst? Bestimmt das jemand völlig fremd? Bist du vielleicht irgendwann von heute auf morgen für die weg, nicht mehr erreichbar, weil du wem anders zugeteilt wirst? Wie die Zusammenarbeit beginnt, wissen wir. Wie und wann endet sie?
Das wäre ganz schlimm, wenn ich auf einmal weg wäre. Das wäre ganz schlimm für sie. Und man soll sich das wirklich überlegen, bevor man anfängt. Man kann einen Gefangenen aufsuchen, der am Ende seiner Haftzeit ist, damit man nicht so viele, viele Jahre planen muss. Nein, ich werde nicht so von anderen, von irgendjemandem weggezerrt von ihm. Das würde nur ich beenden oder er. Er hat auch das Recht darauf, die Beziehung zu beenden. Generell glaube ich, das geht bis zum Ende der Haftzeit und dann ist es ein bisschen unterschiedlich. Manche wollen dann gar nicht mehr mit dem Vollzugshelfer zu tun haben oder mit dem Knast überhaupt. Man kann es verstehen auch. Andere brauchen Unterstützung gerade in der Zeit, wenn sie rauskommen. Und nächstes Jahr werden zufälligerweise beide von meinen Häftlingen rausgehen,
ja.
Entlassen worden. Also die gehen jetzt schon raus. Die Entlassung ist nicht, es passiert nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess.
Das heißt, Sie haben aktuell Freigang.
Richtig, ja. Richtig. Fast jeden Tag. Sie brauchen mich dann schon viel weniger als früher. Also sie haben jetzt relativ zu früher normale Leben. Schlafen im Knast zwar, aber sie gehen, einer geht zur Schule, macht Abitur, der andere, bin mir nicht ganz sicher, was er macht gerade. Ich habe seit Wochen nicht mehr richtig mit ihm gesprochen. Sie haben jetzt beide Handys, wenn sie draußen sind. Wir können, es ist wunderbar, dann wirklich so endlich normal mit denen zu kommunizieren. Sie schreiben dann kurze Nachrichten, hallo, Merry Christmas. Aber der andere wird wohl entweder arbeiten oder einen Job suchen gerade.
Ein Stück wiedergewonnene Freiheit, die du dann sozusagen miterleben kannst. Und das machst du ehrenamtlich als Vollzugshelfer. Vielen Dank, Shaughnessy, dass du unser Gast warst heute Abend in Ab 21. Herzlichen Dank.
Vielen Dank auch. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Blankenheim. Ein 22-Jähriger spürte am Donnerstagnachmittag die ganze Härte der Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn. Als er im Regionalexpress nach Halle ohne Fahrschein erwischt wurde, musste er am Bahnhof Blankenheim den Zug verlassen. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, seinen Weg fortzusetzen. Der junge Mann lief zu Fuß weiter, dem Zug hinterher, auf den Gleisen. Nicht mal ein 800 Meter langer Eisenbahntunnel konnte ihn von seinem Marsch abbringen. Erst die Bundespolizei war in der Lage, ihn zu stoppen. Sein Wagemut blieb nicht ohne Folgen. Der Zugverkehr zwischen Halle und Sangerhausen war eine Stunde lang unterbrochen. Züge kamen zu spät oder fielen aus. Der Störenfried müsse sich nun unter anderem wegen des Verstoßes gegen die Eisenbahnbau- und Betriebsordnung verantworten, hieß es.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.